Fever Pitch, der Fußball-Podcast.
Heute biegen wir thematisch ein in die letzte Länderspielwoche des Jahres. Und anders als Julian Nagelsmann haben wir heute keine Verletzungsprobleme. Unsere Fever Pitch Doppel-6 ist fit, besteht heute aus Malte Asmus und Pit Gottschalk. Hallo Pit.
Ja, hallo. Ja, ich wollte unbedingt noch mit dir wieder einen Podcast machen, weil die Glaskugel wird ja vonnöten sein, wenn ein Länderspiel ansteht. Ja, ich weiß, du wirst sie rausholen und ich muss Farbe bekennen. Und da freue ich mich schon sehr drauf, Malte.
Nicht nur du musst Farbe bekennen, wir haben natürlich auch noch einen Gast. Wir zwei Sechser bringen nämlich einen Zehner ins Spiel und das ist einer, dem wir wirklich die Bälle zuspielen können, weil er schon mal den WM-Pokal in Händen hatte. Im Siegerflieger 2014 mit dabei war, mit der deutschen Mannschaft aus Rio nach Frankreich fliegen durfte. Der stellvertretende Leiter des Sportressorts von RTL ist bei uns. Hallo Timo Latsch.
Ja, hallo, schönen guten Morgen ihr beiden. Also Zehner, da kommt jetzt eine Menge auf mich zu, aber ich gebe mein Bestes. Ich bin eigentlich eher so rechts außen, war so, glaube ich, meine Position, aber egal.
Ja, aber das du warst recht außen beim Fußball hoffentlich, nicht politisch
ja.
Hoffentlich.
Jetzt, ne? Absolut beim Fußball. Ja, aber es hat auch nur so bis zur B-Jugend gereicht. Also die
bist du mehr der Vorbereiter? Bist du mehr der Vorbereiter oder der Vollstrecker gewesen als rechtsaußen?
Ich würde sagen, ich war eher so der Vorbereiter.
Aber das heißt, dein Vorbild war Rüdiger Abramczyk wahrscheinlich.
Ja, ich bin Siegerländer. Leimbachstadion, Westfale. Also wenn es nass ist, wenn es regnet, wenn Ascheplatz ist, fühle ich mich besonders wohl. Und da bin ich die Linie immer rauf und runter gelaufen.
Ja, aber wer war dein Vorbild? Abramczyk jetzt oder jemand anders?
Ja, nee, Abramczyk ist ein bisschen zu alt für mich. Ich würde eher sagen Andi Brehme.
Andi Brehme, Entschuldigung mal, stimmt, 10 Jahre Unterschied war das schon. Gott hab ihn selig, Andreas Brehme, der allerdings linker Verteidiger war. Also jetzt musst du dich schon entscheiden.
Er hat auf der anderen Bahn gespielt, aber zumindest war es ein Spieler, finde ich, der immer sein Herz auf dem Platz gelassen hat und in entscheidenden Momenten auch immer da war, wenn man ihn brauchte. Also wir erinnern uns ja an die WM 1990.
Aber wenn ich mich recht entsinne, 86 bei der WM, da hat er rechts gespielt.
Ja, klar, er konnte ja beide Seiten spielen. Er war sogar schon mal defensives Mittelfeld. Aber Andreas Brehme und dann RTL, Timo Latsch fällt mir natürlich ein, sofort ein klassischer Spruch aus der RTL-Vergangenheit. Ja, Timo kann rechts wie links, wie es Samstagnacht ja immer hieß. Ne?
Absolut, richtig, ja.
Genau.
Und er ist ja auch schon lange dann im Umfeld der Nationalmannschaft dabei. Der Timo hat die Triumphe mitgekriegt im Siegerflieger, wie gesagt, hast aber auch die ja nicht so schönen Zeiten miterlebt. Hast du irgendwann zwischendurch mal die Lust an der Nationalmannschaft verloren?
Nee, tatsächlich nicht. Aber es hat sich wirklich in den letzten Jahren so ein bisschen was verändert, weil es gab so eine lange Zeit. Ich habe 2006 als Nationalmannschaftsreporter damals noch Hörfunk angefangen, also WM im eigenen Land. Dann natürlich das große Highlight hast du eben angesprochen, WM, Rio, Brasilien, lange Zeit in Campo Bahia als Reporter gewesen, wochenlang dann mit dem Siegerflieger zurückgeflogen. Und eigentlich war es über ein ganzes Jahrzehnt komplett selbstverständlich, dass die deutsche Nationalmannschaft immer mindestens bis ins Halbfinale kam bei großen Turnieren. Also egal, gegen wen man angetreten ist, es war eigentlich undenkbar, dass Deutschland vorher ausscheidet. Man hat immer nur darüber gesprochen, ob es zum großen Titel reicht, ja oder nein. Und dann kam irgendwann EM 2016 in Frankreich, war auch noch in Ordnung. Und dann ging es dann irgendwann, ich weiß noch, dieses Spiel in Kasan bei der WM 2018 und plötzlich war man nach einem, ich glaube Südkorea war es damals oder Japan, jedenfalls war man plötzlich raus und das Turnier war beendet und danach hat es ja lange Zeit dann wirklich immer sehr, sehr holprig ausgesehen und jetzt, finde ich, haben wir wieder so eine Phase, wo durchaus berechtigte Hoffnung besteht, dass wieder bessere Zeiten kommen.
Ihr übertragt das Spiel am Samstagabend gegen Bosnien-Herzegowina. Ist das dann so ein Gegner, der dich auch total anmacht, wenn du so ein Spiel überträgst? Oder denkst du dann schon, wenn du so zurückschaust, an die großen Gegner? Wie geht man da als verantwortlicher übertragener Sender mit so einem Spiel um in der Nations League?
Also ich muss ehrlich sagen, so als Fußballfan finde ich es eigentlich immer ein bisschen schade, wenn diese Länderspielpausen kommen im Oktober oder im November. Da bin ich dann einfach auch Fußballfan und will eigentlich wissen, wie geht es in der ersten, zweiten, dritten Liga weiter. Champions League ist so ein bisschen die spannende Phase, wo sich die Spreu vom Weizen trennt, ja, 3-Euro-Pit, du weißt es, ins Phrasenschwein. Aber jetzt muss ich sagen, so ganz konkret freue ich mich wirklich. Ich fahre nach Freiburg morgen, es wird ein tolles Spiel, mal wieder das erste Länderspiel überhaupt in Freiburg, in diesem wunderschönen Stadion. Und eine Nationalmannschaft, die im Moment Spaß macht. Man hat eigentlich noch kein Spiel in diesem Jahr verloren, zumindest nicht nach 90 Minuten. Ich habe immer viel Freude gehabt in diesem Länderspieljahr 2024 und ich hoffe, dass wir einen tollen Abschluss hinlegen. Ich freue mich natürlich auf das, was wir vorbereitet haben als RTL rund um diesen Abend an Geschichten, an Interviews und deswegen, ja, trotz des grauen Novembertags, glaube ich, kann es ein tolles Wochenende werden.
Ist der Bundestrainer ein angenehmer Gast?
Ich finde ja, weil er immer was sagt und immer was zu sagen hat und weil er einfach ein interessanter Gesprächspartner ist, ob jetzt bei Pressekonferenzen oder bei Interviews. Er ist alles in allem auch sehr, sehr unkompliziert und immer auch mal wieder für eine Überraschung gut. Also da gibt es schlimmere Kandidaten.
Unterscheidet er sich da von seinen Vorgängern?
Er unterscheidet sich vielleicht insofern, dass er insgesamt ein bisschen lockerer ist und dass man ihm eigentlich jede Frage irgendwie stellen kann und dass man vorher auch keine großen Absprachen treffen muss, sondern Julian Nagelsmann ist total authentisch und ja, ich finde, er kommt selbstverständlicher rüber als insbesondere Hansi Flick in seiner Endzeit dann natürlich auch, wo die Ergebnisse irgendwie nicht stimmten. Es war natürlich damals noch eine besondere Situation, fand ich, mit Flick und Matthäus, weil die beiden sind ja wirklich eng miteinander und sind sehr, sehr gut befreundet. Und von daher war das dann auch immer eine sehr spannende Konstellation, wenn die dann vor oder nach einem Länderspiel bei uns am Mikrofon zusammen aufgetreten sind. Aber Julian ist einfach insgesamt, ich finde, erfrischender und das zeigt sich in den Ergebnissen und auch in der Art und Weise, wie er auftritt.
Mhm. Was beeinflusst denn bei RTL die Quote? Du musst ja ein bisschen auf die Quote achten. Ist es der Erfolg der Mannschaft oder wer spielt in der Mannschaft? Oder, das habe ich mir als Drittes überlegt, hängt es dann doch ab, ob das Spiel spannend verläuft oder nicht?
Das Letzte ist das alles Entscheidende. Also wir können als RTL eine noch so gute oder vielleicht aus unserer Sicht auch nicht so gute Berichterstattung machen. Am Ende geht es darum, dass du als übertragender Sender ein Schleifchen drum bindest, ja, wie ich immer sage. Das heißt, das Entscheidende ist auf dem Platz. Wie spielt Deutschland? Auch welchen Stellenwert hat die Nationalmannschaft gerade aktuell? Wer ist der Gegner? So, und wir haben ja nun Einfluss auf das, was wir vorher machen und nachher machen. Da geben wir uns sehr viel Mühe, da machen wir uns wochenlang Gedanken vorher, da führen wir Interviews, wir haben auch viele spannende vorbereitet fürs Wochenende. Aber am Ende muss man ganz ehrlich sagen, wegen unseres Vorlaufs oder wegen den Interviews anschließend, ja, werden wir jetzt nicht 2 oder 3 oder 4 Millionen Zuschauer mehr oder weniger haben. Und trotzdem ist es das, was wir beeinflussen können. Und deswegen geben wir uns da natürlich die allergrößte Mühe, eben ein Schleifchen drum zu bitten, um den Leuten auch einen schönen Samstagabend zu bereiten.
Merkt ihr an den Quoten jetzt, dass die Begeisterung um die Nationalmannschaft größer wird? Nach der EM jetzt, beziehungsweise schon vor der EM, ging das ja los, diese Entwicklung. Ist das absehbar an den Quoten?
Ja, es ist total absehbar. Wir haben beispielsweise ja im März, wo dieses Länderspiel ja so richtig losging, vor der Europameisterschaft schon Länderspiele gehabt. Da gingen die Quoten ganz klar nach oben. Sie waren ja rund um die WM in Katar, wo wir nicht übertragender Sender waren, aber natürlich auch die Quoten uns angeschaut haben, sehr, sehr schlecht. Und man merkt schon, dass die Leute einfach wieder Bock haben auf die Fußballnationalmannschaft. Und ich glaube, die EM hat das intensiviert. Und ich finde auch gerade, was jetzt Nagelsmann nach dieser Europameisterschaft gemacht hat, wie er das Team weiterentwickelt hat, sieht es tatsächlich so aus, dass wir, ich habe es ja eben angesprochen, wieder in so eine Phase kommen, wo wir vielleicht gute Jahre der deutschen Fußballnationalmannschaft haben. Und es gibt ja auch, ich sag mal, angehende Weltstars wie Musiala oder Wirtz. Also auch die Qualität auf dem Rasen ist ja vielleicht auch durchaus besser als vor 2 oder vor 3 Jahren.
Es gab ja viel Kritik an diesem Wettbewerb Nations League, weil das ein bisschen konstruiert war, auf jeden Fall nicht gelernt war. Wie siehst du das? Hilft es dir sogar als übertragener Sender, wenn es so einen Wettbewerb mit Tabelle und Spannung gibt?
Ich finde ja, weil Fußball ist immer ein Ergebnissport. Die nächsten 3 Euro ins virtuelle Schwein.
Ja. Oh, du bist ein armer Mann, wenn das geht. Ja, ne, so diesen Podcast hier.
Aber natürlich ist es viel spannender, wenn du am Ende eben auch sagen kannst, so Mensch, und jetzt mit dem Gruppensieg, so wäre es dann ja auch, ist man eben fürs Viertelfinale qualifiziert, als wenn du irgend so ein sinnloses Freundschaftsspiel gegen Aserbaidschan hast und am Ende kommt dann auch keiner mehr zur Nationalmannschaft, weil sich alle irgendwie wegducken und sagen, da muss ich mich jetzt auch nicht mehr so unbedingt verletzen. Also es geht wirklich um was und ich finde, die Kommunikation von Nagelsmann ist ja auch richtig zu sagen, diese Nations League soll ja, uns den Weg zum WM-Titel vorbereiten. Er hat das ja ganz klar auch als Ziel ausgegeben. Und dann hast du natürlich gleich schon eine ganz andere sportliche Drucksituation, als wenn du jetzt einfach so einen Freundschaftskick machst, irgendwann Mitte November an einem Samstagabend in Freiburg.
Jetzt hattest du eben Nagelsmann schon charakterisiert, wie er als Interviewgast ist. Hat sich da bei ihm im letzten Jahr, seit er dann eben damals bei diesen Länderspielen auf dieser US-Reise letztlich übernommen hatte, was entwickelt? Kannst du da Veränderungen wahrnehmen? Nagelsmann vor einem Jahr, Nagelsmann jetzt?
Ja, machen wir mal ein bisschen Küchenpsychologie hier mit euch, ja. Ich finde tatsächlich schon, also ich habe ihn erlebt, ich bin damals bei seiner ersten Reise dabei gewesen, das war ungefähr vor einem Jahr in Hartford, da gab es noch ein zweites Länderspiel. Da war er einfach nur ein Trainer, der erstmal mit seiner Rolle auch klarkommen musste, hat zwar ein paar ganz gute und wichtige Impulse da auch schon gesetzt. Die erste Reise war ja auch durchaus erfolgreich, kam an diesem Holzfällerhemd entgegen. Ja, das weiß ich noch, da wollte er auch so einen Akzent irgendwo setzen. Aber er kam für mich eigentlich immer noch als ein Vereinstrainer rüber. Und ich glaube auch tatsächlich, dass Nagelsmann in dieser Rolle bis zum Frühjahr in diesem Jahr dann auch drin war. Aber mit der Vorbereitung auf die EM und insbesondere mit dieser EM ist er ein richtiger Bundestrainer geworden. Und ich glaube, jemand, der sich auch sehr, sehr wohl fühlt in dieser Rolle, der eben auch, ich sag mal, ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut, der sehr, sehr gerne auch über das Leben spricht, über Politik redet, über dieses besondere Verhältnis, was du auch als Bundestrainer zu den 80 Millionen Fußballfans hast. Also er ist nicht einfach irgendein Vereinstrainer, der von Samstag zu Samstag seine Spieler aufstellt, sondern ihm ist diese Rolle als wichtigster Fußballtrainer in diesem Land durchaus bewusst. Und es macht ihm Spaß. Wir haben mit den Kollegen vom Stern ein langes Interview mit Nagelsmann gehabt vor ein paar Wochen, wo er dann auch sehr vieles Privates erzählt hat. Also beispielsweise auch sein besonderes Verhältnis zu seinem Vater, der ja sehr früh gestorben ist. Auch sein Verhältnis zu seiner Lebensgefährtin. Auch die Tränen, die es gegeben hat rund um diese Europameisterschaft 2024. Aber in diesem Interview ist dir eben auch klar geworden, dass Nagelsmann bewusst ist, dass er in einer ganz besonderen Rolle ist und dass er die auch mittlerweile richtig gerne annimmt. Und wenn ihm jetzt einer sagen würde, vergiss den Bundestrainer, du wirst Trainer, keine Ahnung, bei Bayern, bei Manchester City oder Liverpool, würde er sofort sagen, nee, will ich nicht, ich will Bundestrainer bleiben. Und ich glaube, das war vor 4 Monaten noch anders.
Hat ja auch ein großes Ziel, 2026, die WM hat er ja schon ausgegeben. Das ist das Endziel, was er sich gesetzt hat für diese Kampagne als Bundestrainer. Joshua Kimmich hat gesagt jetzt in der Pressekonferenz kurz vor den Spielen, dass vor allen Dingen der März so ein Knackpunkt war. Der März, dieser erste Länderspieltermin in diesem Jahr, der ja dann auch erfolgreich ausging. 2-0-Sieg in Frankreich, 2-1 gegen die Niederlande. Also auch dann schon gleich Ergebnisse gezeitigt hat, nachdem Nagelsmann ja doch die ein oder andere Veränderung gebracht hat. Würdest du auch sagen, das war so ein Knackpunkt, der auch in der Bevölkerung dann dafür gesorgt hat, oh, Nationalmannschaft, das kann man sich ja tatsächlich wieder angucken.
Ja, absolut. Und diese ersten Märzländerspiele waren dann eigentlich die Ergebnisse von Nagelsmanns Analyse, die ja vor einem Jahr nach diesen schwachen Spielen, damals hatte man gegen Österreich und die Türkei verloren, gemacht hat und die Rückholaktion von Toni Kroos, die 1:1 aufgegangen ist. Und im März bei diesen beiden Länderspielen haben dann eben auch alle im Umfeld, also die Mannschaft, aber auch der ganze DFB, gecheckt, dass eben genau diese alte Personalie die richtige war. Und plötzlich haben dann alle wieder dran geglaubt. Und auch wenn ja wichtige Nationalspieler eben, unter anderem ja auch Toni Kroos, aber auch Gündogan oder Müller oder Neuer, dann jetzt nach der EM aufgehört haben, fand ich, war so eine gewisse Gefahr da, dass es jetzt wieder zu einem Bruch kommt. Aber Nagelsmann hat das wunderbar weitergeführt und ist jetzt dabei, eine neue Achse zu bilden. Und ja, seit März glaube ich wieder fest an diese deutsche Nationalmannschaft.
Die große Leistung von Julian Nagelsmann besteht ja darin, die deutsche Bevölkerung wieder für die Nationalmannschaft zu begeistern. Ich glaube, da sind wir uns einig, darüber haben wir gerade gesprochen. Das letzte Puzzlestück, das da noch fehlen würde, ist, dass man mit den Anstoßzeiten ein wenig rumhantiert und vielleicht schon um 18 Uhr spielt, damit Kinder dann vielleicht die Nationalmannschaft etwas genauer verfolgen können. Jetzt kann man sagen, naja, Samstag, Sonntag, da haben die Kinder frei, können die späte Anschlusszeit dann gucken, um dir dieses Argument direkt wegzunehmen, lieber Timo. Aber du als RTL übertragt ja ein paar Spiele mehr. Du kannst dich doch dafür einsetzen, dass um 18 Uhr gespielt wird. Oder ist das so mies für die Quote, dass es sich für euch nicht mehr rechnet? Mal ganz ehrlich gefragt.
Hast du Samstagabend noch was vor? Willst du noch in die Disco möglichst?
Ich gehe noch in meine Dorfdisco und bewege die Hüfte, das ist ganz klar. Aber es geht jetzt vor allem um die Kids. Ich kann mich daran erinnern, dass früher Länderspiele sehr oft um 18 Uhr waren, damit die Leute gucken können. Ich verstehe, 2045, da ist die Quote in der Regel größer. Und das ist eine Abwägung, will man möglichst viele, auch junge Leute erreichen oder möchte man halt zur Primetime also ein Spiel übertragen. Also ich verstehe die Position, bitte nicht falsch verstehen, von RTL komplett. Aber wenn man jetzt über den Tellerrand hinausguckt, so wie du es gerade gesagt hast, ist 18 Uhr schon ein sehr attraktiver Termin, wenn auch Kinder zugucken sollen.
Ja, natürlich. Am Ende geht es natürlich immer auch um die Refinanzierung von solchen Fußballspielen. So gern wir die Nationalmannschaft haben und so toll wir es finden, dass wir diese Spiele zeigen können. Natürlich sind wir eben kein öffentlich-rechtlicher Sender, sondern ein Privatsender. Das heißt, es geht darum, dass wir natürlich auch ein bisschen Geld einnehmen müssen und wollen mit diesen Spielen. Deswegen spielen wir eben auch Werbung, was ARD und ZDF ja nicht oder nur sehr, sehr begrenzt machen können und dürfen. So, und dann ist es am Ende natürlich einfach eine Frage, was bezahlt man für so ein Länderspiel und was kommt dann am Ende irgendwo wieder rein? Und da muss einfach die Summe stimmen. Und natürlich auch die UEFA und der DFB wollen natürlich auch ein bisschen Geld bei der ganzen Geschichte verdienen. Und am Ende müssen sich dann immer alle zusammensetzen und müssen halt schauen, ob es passt. Wie ist der Preis und was ist dann eben die richtige Anschlusszeit? Ich bin da tatsächlich bei diesen Gesprächen relativ selten dabei, sondern das machen dann unsere obersten Chefs, ja, wenn es ums Geld geht. Ich kann nicht so wahnsinnig gut rechnen. Ja. Mhm. Am Ende muss einfach dann dieses Ergebnis stimmen. Ich finde, an einem Wochenende ist die Anschlusszeit so absolut okay. Da dürfen die Kids auch mal ein bisschen länger aufbleiben. Aber natürlich ist es schön, wie beispielsweise auch bei der EM, wenn eben auch mal Länderspiele um 15 oder um 18 Uhr stattfinden, damit sich eben auch die Kleinen mit der Nationalmannschaft identifizieren. Ich finde aber übrigens, dass unabhängig der Anschlusszeiten der DFB das im Moment ganz gut macht mit vielen offenen Trainingseinheiten, mit Spielern, die auch mal wieder stehen bleiben, wenn es darum geht, ein Autogramm schreiben zu können. Also es gibt viele Kids, die auch zum Glück wieder, da sind wir bei den Spielern mit Wirtz und Musiala auf dem Rücken rumlaufen. Also ich glaube, dass wir haben auch viele junge Zuschauer tatsächlich bei der Nationalmannschaft. Ich glaube, dass was dieses Thema angeht, der Fußball und die Nationalmannschaft im Moment kein größeres Problem haben.
Also das weiß ich wirklich zu schätzen, dass du auch ganz ehrlich sagst, dass es im RTL natürlich auch ein bisschen ums Geldverdienen geht. Da muss man auch nicht drum herum reden. Das finde ich ehrlich gesagt wirklich ehrenhaft, dass du das dann auch so offen bekennst. Von dir ist ja auch bekannt, dass du eben nicht immer nur an die Moneten denkst. Es gab ja, sag mal, auch eine Dokumentation von dir, die sehr kritisch war, dass die Weltmeisterschaft in Katar stattgefunden hat. Und da hätte man es ja auch ganz einfach haben können. Mensch, Katar bezahlt, also machen wir das und spielt in diesem Laufrad mit. Du hast dich sehr klar damals gegen die WM in Katar positioniert. Kannst du noch mal deinen Beweggrund da nennen, warum du da so entschieden auch aufgetreten bist?
Ja, es hängt ein bisschen damit zusammen. Ich sage jetzt mal auch mit meinem persönlichen Background. Ich bin selbst homosexuell und habe dann natürlich im Vorfeld gehört, dass rund um Katar Schwule, Lesben, viele auch Anderslebende große Schwierigkeiten haben in diesem Land. Und wir haben dann damals angefangen zu recherchieren, Jonas Geldes und ich, und haben uns gefragt, wie sieht's denn wirklich aus in dem Land? Und haben uns dann wirklich über verschiedene Dating-Plattformen etc. haben wir Kontakt bekommen zu schwulen Kataris und uns mit denen dann auch getroffen hier in Europa. Wir sind in Amsterdam gewesen, in anderen europäischen Großstädten und die haben dann von ihrem Leben erzählt. Und das waren sehr ernüchternde Interviews. Man hat wirklich aufgebrochene Menschen getroffen, die physisch und psychisch von dieser Regierung gefoltert werden und drangsaliert werden. So, und das hat dann bei mir den Impuls ausgelöst, dass ich gesagt habe, ich habe einfach keine Lust. Für mich hat Fußball auch was mit Spaß, mit Leichtigkeit zu tun. Und ich habe keine Lust, als Fußballreporter irgendwo vor einem Stadion zu stehen und darüber zu diskutieren, ob jetzt Deutschland, keine Ahnung, mit einer Drei- oder Viererabwehrkette spielt, wenn parallel ein paar Meter weiter Schwule einfach transaliert werden, gefoltert werden, dann ist das ein Stück weit nicht meine Weltmeisterschaft. Und deswegen habe ich mich dann eher darauf konzentriert, über die Situation in Katar zu berichten. Ich bin beispielsweise damals mit Bernd Neuendorf auch und mit Nancy Faeser vor der Weltmeisterschaft in Katar gewesen. Das war 6 oder 8 Wochen bevor dann das Eröffnungsspiel stattgefunden hat. Da hat es einige Gespräche gegeben, auch mit Menschenrechtsorganisationen. Das Bild hat sich leider überhaupt nicht zum Positiven gewandelt. Und dann war es einfach meine persönliche Entscheidung. Und ich habe aber, wenn du sagst, es kommt nicht aufs Finanzielle an, natürlich, was das angeht, auch vielleicht ein bisschen leichter reden als andere. Ich bin festangestellt bei RTL. Ja, das heißt, ich bekomme mein Geld monatlich, wenn ich jetzt vielleicht tatsächlich selbstständig wäre oder wäre von der Kohle abhängig. Möglicherweise wäre dann eine Entscheidung auch anders ausgefallen. Das weiß ich jetzt nicht. Aber ich habe einfach keine Lust gehabt, in solch einem Land mit solchen Menschenrechtsverletzungen über sowas Tolles und Lebendiges wie Fußball zu berichten.
Aber wie politisch darf der Fußball sein?
Der Fußball oder Sport ist immer politisch, hochpolitisch. Mhm. Ja, ich meine, Olympische Spiele, wir erinnern uns da, wir wollen jetzt nicht die ganze Geschichte der 80er Jahre mit USA und Russland erzählen. Aber natürlich, Fußball und Sport, deswegen macht es ja auch so viel Spaß, darüber zu reden, ist immer mehr als 1:0 und 90 Minuten. Es ist hochpolitisch, es ist gesellschaftlich, es ist auch boulevardesk, es macht auch Spaß, es ist auch wippig, wenn es um Spielerfrauen geht. Also da spielt alles irgendwo eine Rolle. Und wir haben ja auch gestern diese Pressekonferenz mitbekommen, mit Hadi Ossok, mich fast ein bisschen leid, 27 Minuten. Und ich meine, sowas musste der alles reden, zu Trump, zu Katar, zu Saudi-Arabien. Also, dass er nicht noch irgendwas zur Steuerreform sagen musste, war ja alles. So, und es gehört halt irgendwie dazu. Fußball gehört zum Leben und das Leben ist halt einfach dann auch ein bisschen mehr als Tore schießen. Und ich finde das bis zu einem gewissen Grad auch absolut in Ordnung.
Aber wo zieht man da die Grenze? 2034 findet die WM wahrscheinlich in Saudi-Arabien statt. Ich glaube, da muss ich nicht lange nach deiner Meinung fragen, wenn du so eine Haltung hast zu Katar. Aber wenn 2026 die WM in Amerika stattfindet und Monsieur Trump, Mr. Trump freut sich schon darauf, die Welt zu begrüßen. Ist da auch schon wieder eine Grenze überschritten oder ist man noch diesseits der Grenze? Wir wissen, wie er zu diesem ganzen Thema steht.
Ich glaube, die Grenze muss am Ende jeder für sich ziehen. Das ist genauso eine Frage, wie wenn wir jetzt auf Saudi-Arabien blicken. Also was würde ich beispielsweise in 10 Jahren machen mit Saudi-Arabien? Ich kann dir da keine Antwort zu liefern. Das hängt auch ein bisschen davon ab, was passiert jetzt noch in den nächsten 10 Jahren. Und gibt es tatsächlich das, was Saudi-Arabien ja zumindest andeutet, nämlich Verbesserungen in diesem Bereich? Wie schaut es aus mit den USA? Also Joshua Kimmich hat gestern ja auch gesagt, dass wir sicherlich schon aufpassen müssen, dass wir nicht immer mit so erhobenem Zeigefinger überall auf andere Länder gucken und dass wir uns so zum moralischen Torwart, das sind jetzt meine Worte, steigern und allen Ländern vorzuschreiben haben, wie sie denn zu leben haben. Das ist schon auch klar. Am Ende muss es jeder für sich entscheiden, dass Politiker immer auch den Sport nutzen. Das ist aber übrigens in Demokratien genauso wie bei Diktatoren. Das ist 100% klar. Und natürlich wird Trump diese Bühne WM 2026 nutzen. Das ist 100% logisch. Tun aber übrigens demokratische Politiker in westeuropäischen Ländern ganz genauso.
Deswegen kommt es ja auch immer auf die Rolle des DFB-Kapitäns an. Er ist ja auch irgendwie der Politiker in der Mannschaft. Wird Joshua Kimmich der Rolle gerecht, nachdem du ihn in der Pressekonferenz erlebt hast?
Ja, also ich habe mir das heute Morgen nochmal alles angehört. Ich finde, er hat auch ein paar Dinge gesagt, die ich jetzt irgendwie anders sehen würde. Aber ich finde es einfach gut, dass er darüber spricht. Und ich finde, das ist doch einfach auch wichtig. Ich erwarte doch von einem Mannschaftskapitän der deutschen Fußballnationalmannschaft da keine großen politischen Reden und Antworten auf Fragen, die auch Politiker nicht beantworten können. Aber ich finde es einfach klasse, dass er seine Gedanken mitteilt und dass sich eine Mannschaft, auch wenn sie Lust hat, auch sich heraus positioniert, das muss sie nicht. Aber wenn jemand Lust hat, mit einer Regenbogenbinde aufzulaufen, soll das doch tun. Und wenn nicht, dann soll das eben lassen. Und ich glaube, es ist einfach auch so eine Erkenntnis dieser Zeit, dass wir auch politisch streiten sollten und dass wir diskutieren sollten über alles. Und ich finde, mit welcher Selbstverständlichkeit sich da Kimmich hingesetzt hat und hat über all diese Themen gesprochen, finde ich erstmal klasse. Und ich finde, er ist ein sehr, sehr guter Mannschaftskapitän.
Würdest du denn trotzdem sagen, dass diese politische Überfrachtung, von der er gesprochen hat, tatsächlich da ist im Fußball? Also dass vielleicht zu viel dann auch auf die Sportler da abgewälzt wird? Weil du sagst, 27 Minuten musste er dann zu solchen Themen sich äußern, wo er jetzt, wie er selber sagt, natürlich kein Experte ist. Fordern wir da vielleicht auch viel zu viel von den Jungs?
Ich finde und ich wünsche mir, dass der DFB die Spieler vielleicht mehr unterstützt, als er es in Katar getan hat. Da sind die Spieler schon sehr alleine gelassen worden. Das hat Kimmich ja auch indirekt so gesagt. Und ich würde mir einfach wünschen, dass Bernd Neuendorf und der DFB aus diesem Desaster Katar die richtigen Schlüsse ziehen und gezogen haben. Und dass sie sich beispielsweise auch dann zu Saudi-Arabien richtig positionieren. Und dass sie vor so großen Turnieren möglichst viel von der Mannschaft wegnehmen, indem sie sich einfach klar äußern. Das alles hat rund um die Weltmeisterschaft in Katar nicht stattgefunden. Und deswegen kam die Mannschaft dann in eine Situation rein, wo sie einfach deutlich mehr Unterstützung vom Verband gebraucht hätte.
Also während du jetzt gerade geredet hast, ist mir etwas aufgefallen. Ihr übertragt ja auch sehr breitflächig, großflächig die American Football.
Ja.
Also der Sonntagabend, jetzt am vergangenen Sonntag schon das Munich Game und dann ging es bis tief in die Nacht. Und während ich am FIFA Pitch Newsletter schreibe von Sonntag auf Montag, das geht ja dann auch über Mitternacht hinaus, läuft im Hintergrund auch immer American Football und da kommt eine grundsätzliche Botschaft immer rüber: Wir haben Spaß am Sport.
Ja.
Da ist von politischen Diskussionen eigentlich überhaupt nicht die Rede, sondern da freuen sich eure Experten, Kommentatoren, Moderatoren und meine liebe Kollegin Jana Wosnitzer vorneweg immer nur einfach nur über den Sport. Und dann gucken wir auf den Fußball und da wird es dann eben, so wie wir jetzt gerade drüber gesprochen haben, immer etwas schwergewichtiger mit der Politik. Ist das nicht unfair?
Nee, ich glaube, das hängt ein bisschen mit unserer Wahrnehmung zusammen. Das ist genauso wie mit dem Videobeweis, ja, der uns bei der Bundesliga, wenn unser Verein, dein HSV, ja, oder euer HSV und mein erster FC Köln spielt, und dann gibt es eine Video-Referee-Entscheidung und dann sind wir gleich direkt auf 180. Bei einer Fußball-EM oder WM, wenn dann, keine Ahnung, Algerien gegen Kamerun spielt, dann sitzen wir schön auf unserem Sofa und denken uns, ja, hätte man so entscheiden, ach, jetzt entscheide auch, ist ja irgendwie auch. Also wir haben da eine gewisse Entspanntheit. Und so ist es auch mit Fußball und NFL. Die NFL ist für uns natürlich vor allem deshalb auch Unterhaltung mehr als Fußball, weil sie dann doch ein bisschen weiter weg ist. Und weil wir auch vielleicht zu den einzelnen Vereinen nicht so die Verbindung haben, wie das eben im Fußball der Bereich ist. Und deswegen hat das mehr Leichtigkeit und mehr Spaß. Aber es gibt logischerweise auch in den USA und auch bei der NFL Spieler, die sich beispielsweise im Vorfeld der US-Wahl auch klar positioniert haben. Ja, für den einen oder für die andere. Also das findet da genauso statt. Insgesamt ist natürlich, aber das ist ein verhängt auch mit der Mentalität der beiden Länder, glaube ich, zusammen, natürlich mehr Leichtigkeit drin in so einem ganzen NFL-Stadion. Da wird ja auch, da kommt es ja mehr aufs Rahmenprogramm an und auf das, was man da essen kann und singen kann, als es vielleicht bei einem Fußballspiel der Fall ist. Da sind wir Deutschen vielleicht manchmal auch ein ganz klein bisschen zu ernst. Also kein Amerikaner würde sich fragen, warum um Gottes Willen soll denn Helene Fischer nicht singen bei einem Fußballspiel? Mhm. Ist doch schön, wenn man zur Halbzeit noch ein bisschen gute Musik hört. Wenn man darüber nachdenkt, muss man ehrlich sagen, ja, stimmt.
Du als stellvertretender Ressortleiter bei RTL, was liebst du mehr, Football oder Fußball?
Ey, ganz klar Fußball. Ich bin mit Fußball groß geworden, ich bin mit Fußball sozialisiert.
Nicht du als Privatperson, sondern jetzt so als stellvertretender Sportchef.
Nein, die NFL ist für uns vielleicht eine etwas größere Herausforderung. Ja, deswegen habe ich natürlich damit beruflich dann auch sehr, sehr viel zu tun. Klar, wir haben jetzt die Rechte im zweiten Jahr. Das ist für uns Neuland und viele Kollegen sind auch permanent dann logischerweise in den USA. Wir haben viele, viele Gespräche über eine Sportart, die wir so vor 3 Jahren noch gar nicht geführt haben. Wir haben komplett neue Redaktion aufgebaut. Wir haben neue Experten rekrutiert. Das ist im Fußball dann vielleicht ein bisschen leichter und liegt ein bisschen mehr auf der Hand, weil da gibt es am Ende überall Redaktionen und Kollegen, die darüber berichten schon seit Jahren. Das war bei der NFL jetzt ein bisschen anders. Und deswegen ist die NFL für uns rein beruflich betrachtet natürlich das vielleicht sogar spannendere Projekt als Fußball. Und trotzdem, ja, also mein Herz schlägt dann doch tatsächlich eher für den Ball als fürs Ei. Hängt aber einfach damit zusammen, dass ich mich mit der NFL noch nicht so lange beschäftige. Aber ich gucke mit großer Freude sonntags unsere Übertragung. Und ja, es ist einfach eine willkommene Abwechslung da.
Ist das okay? Leichter, vielleicht auch die NFL zu übertragen, weil ihr da ja, du sagst zwar, sind Kollegen in den USA unterwegs, aber das meiste kommt ja eben dann doch aus dem Studio in Köln. Leichter, so eine Übertragung auch zu planen und durchzuziehen, weil weniger Unwägbarkeiten kommen, als wenn ihr jetzt vor Ort beispielsweise jetzt am Samstag in Freiburg seid und plötzlich, keine Ahnung, Gewitter, Sturm, Regen, Hagel, Schnee, was eben um diese Jahreszeit alles passieren kann.
Nee, das kann man so nicht sagen, weil wir natürlich als übertragender Sender beispielsweise am Samstag dann schon auch, was die produktionellen Bedingungen angeht, das Ding dann schon eher selbst in der Hand haben. Und was die NFL angeht, wir übertragen ja quasi nicht das Weltbild bei den Spielen, die irgendwo in New York oder in Denver stattfinden, sondern sind da sehr, sehr abhängig von der NFL und von den amerikanischen Dienstleistern. Ja, da ist immer eine sehr, sehr große Kommunikation gefragt mit den Kollegen. In Freiburg haben wir dann das Heft des Handelns eher selbst in der Hand.
20:45 bei RTL, Deutschland gegen
Bosnien-Herzegowina. Also ich frage nochmal nach, vielleicht wird es auf 18 Uhr noch verlegen, aber ich glaube, es wird schwer.
Ja, ich trommel gerade für 20:45, ja. Die Zarella-Show war ja am vergangenen Samstag, also kommt ihr euch auch nicht in die Quere im ZDF.
Deshalb möchtest du vorher Fußball gucken.
Das hat nichts mit Wollen zu tun, das hat was mit Müssen zu tun. Da gibt es zu Hause auch ein Diktat, wann am Samstagabend wohin der Fernseher eingeschaltet wird. Insofern bist du da völlig konkurrenzfrei. Aber es gibt ja ein Phänomen in diesem Podcast, das ist die Glaskugel von Malte Asmus. Wie geht das Spiel denn aus in Freiburg, wenn du schon so genau Bescheid weißt und mit allen Protagonisten schon gesprochen hast?
Ja, also ich glaube, dass wir ja eine Mannschaft sehen werden, die so noch nicht aufgelaufen ist. Es gibt ja doch dann doch den einen oder anderen Verletzten und die einen oder andere Absage und trotzdem ja, ich habe mal geguckt, also Bosnien hat, glaube ich, vor 13 Monaten das letzte Spiel gewonnen. Ja, Deutschland hat 2024 noch kein Spiel verloren. Und ich glaube, da muss man jetzt nicht zu tief in die Glaskugel schauen, um zu sagen, das sollte dann schon irgendwie gut gehen. Ja, ich hoffe auf einen wunderbar unterhaltsamen Fußballabend, auf viele Tore. Und ich glaube, dass Deutschland dann am Ende doch auch relativ souverän gewinnen wird. Sagen wir mal 3-1. Ja.
3-1 habe ich auch getippt, das ist nicht fair. Du warst einen Schritt vor mir, dann muss ich jetzt auf 4-1 erhöhen. So, Malte, ach, du, komm, du musst jetzt gegen den Strom schwimmen.
Wir fangen kein Gegentor, wir gewinnen 4-0.
Ja, guck mal, viele Tore haben wir Timo jetzt versprochen.
Tim Klein, den Doppelpass.
Das wäre dann, ich schau mal nach, ich habe hier so eine Vorschau-Mappe liegen. Ja, das sind, ich wollte ja vorbereitet sein auf dieses Gespräch, 119 Seiten, die werden für Marco Hagemann eigentlich immer vorbereitet. Schöne Grüße an der Stelle. Die habe ich immer geschnappt und ich habe natürlich eben alles durchgearbeitet und auswendig gelernt. Also es gab schon 6 Spiele in diesem Jahr ohne Gegentor für Deutschland. Das wäre dann das 7. Und das hat es, glaube ich, noch nie gegeben. Also von daher, Malte, wäre das dann eine Besonderheit.
Wen würdest du denn als Ter Stegen-Ersatz, wenn wir schon dabei sind, dann präferieren?
Also ich würde auf Sicht zumindest Alex Nübel präferieren. Der ist jünger und ich glaube, dass er insgesamt der bessere Torwart ist, auch wenn die aktuelle Form von Baumann in Ordnung ist. Also ich glaube, wenn wir in Deutschland über die Torhüter sprechen und darüber diskutieren, dann ist alles gut, weil selbst wenn es der Torhüter Nummer 3, 4 oder 5 ist, der spielt, ist der in der Regel allemal so gut, dass er nicht spielentscheidend daneben greift.
Jetzt hast du mich wirklich überrascht, weil bei solchen Fragen, ich kenne ja die Fernsehleute, die winden sich dann heraus mit irgendeiner diplomatischen Antwort, wo sie sich nicht festlegen wollen. Ich liebe es, dass du klar Stellung beziehst, sowohl in den politischen Fragen, die wir erörtert haben, aber jetzt auch bei der Mannschaftsausstellung. Timo, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke euch und wünsche ein schönes Fußballwochenende, auch zu später Anstoßzeit.
Das wünsche ich den Hörern und euch natürlich auch, aber vor allen Dingen wünsche ich mir von den Hörern, dass sie den FIFA-Pitch-Podcast abonnieren, da wo es geht und gerne auch kommentieren. Und vielleicht habt ihr einen Spitznamen für die Doppel-6 aus Malte Asmus und Pit Gottschalk. Irgendwie sowas wie Vusiala, Virziala, vielleicht mit unseren Namen. Ich habe schon mal überlegt, mir fiel nichts ein. Pit, hast du spontan eine Idee? Sonst geben wir es weiter in die Kommentare bei Spotify.
Marga hat einen Siegeszug durch USA. Wir nennen uns ab jetzt nur noch Margo.
Dann machen wir das so, beziehungsweise wenn ihr bessere Ideen habt bei Spotify, in die Kommentare. Danke euch beiden.
Ciao, ciao.
Tschüss.